Herzlich willkommen zu Femtastic Insights. Heute gibt es geballte vietnamesische Frauenpower, denn ich habe die wunderbare Ling Rete zu Gast. Ling ist die Gründerin von HRC, Human Relations Collective, wo sie hunderte Menschen zusammenbringt und People-Themen behandelt. Sie ist außerdem jüngst Gründerin von ihrer eigenen Firma HR Collective GmbH. Ling setzt sich für Next Gen HR ein. Daher lautet ihr Motto HR, but make it cool. In ihrem Podcast HR Not So Serious ist sie außerdem Co-Host und spricht über diverse HR-Probleme und Lösungen. Sie ist der Überzeugung, dass HR eine Schlüsselfunktion in der modernen Arbeitswelt einnimmt. Um dieser aber gerecht werden zu können, braucht HR nicht nur einen neuen Anstrich, sondern tiefgehenden Change. Mit ihr diskutiere ich daher heute unter anderem die Fragen, wie sich HR verändern muss, um wieder cool zu werden, welche Vorurteile es über HR gibt und warum HR immer wieder belächelt wird, warum HR ihre innere Haltung und Selbstbild verändern muss, was die größten Herausforderungen in HR sind und wie der Einsatz von KI helfen kann, um HR wieder cool und modern zu machen. Ich habe das Gespräch mit Ling unfassbar genossen. Sie ist wahrhaft ein Energiebündel und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Pham und ihr hört Femtastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Ling, herzlich willkommen zu Femtastic Insights. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Danke, meine liebe Tila. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich glaube, wenn wir mal spoilern dürfen, was für einen schönen Start wir eben hatten, dann freue ich mich umso mehr, jetzt mit dir in Ruhe sprechen zu können.
Für die Zuhörenden, wir haben vielleicht 38 Minuten gebraucht, um jetzt zusammenzukommen, weil die Technik gespinnt hat, weil mein iPad abgestürzt ist, weil Dinge sich nicht entkoppelt haben, weil. Aber natürlich ist das nicht passiert. Natürlich sind wir hochprofessionell und das war ein total Start wie aus dem Bilderbuch.
Genau so. Ja, das hat direkt geklappt, Leute.
Also, Ling, ich starte mal direkt mit der ersten Frage. Du bist ja aus Vietnam, also gebürtig in Hanoi geboren und du hast aber die letzten 20 Jahre in Deutschland gelebt. Was mich total interessieren würde, wäre, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, wovon du heute noch profitierst?
Ja, eine super interessante Frage. Aber weil ich in Vietnam aufgewachsen bin, wurde es mir von klein auf schon beigebracht, selbstständig zu sein. Mm. Also das heißt, ja, eigentlich mit 4, 5 Jahren, ja, bist du da so quasi schon ein selbstständiger Mensch und hilfst da schon sehr, sehr viel mit im Haushalt. Das ist was ganz anderes, als man das in Deutschland gewohnt ist und immer auf sich selbst gestellt, ne? Und das hat mich quasi durch all den Jahren mitbekleidet von klein auf. Und ich glaube, das ist das auch, wofür ich sehr dankbar bin, diese ja Eigenverantwortung zu übernehmen als Individuum und zwar als kleines Kind schon und einfach selbstständig zu sein, um sich selbst zu kümmern.
Wann ist dir in Deutschland aufgefallen, dass das was Besonderes ist? Dass die Deutschen jetzt zum Beispiel nicht alle so selbstständig sind und eigenverantwortlich an die Sache rangehen, wie du es tust, was ja auch eine Selbstverständlichkeit für dich ist.
Ja, also ich bin ja mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen. Da habe ich ja schon gemerkt, ich bin dann zur Schule gegangen, habe dann auch schon gemerkt, so okay, hier tickt die Uhren anders als in Vietnam, in vielen
Sucht und
Ebenen.
Ordnung.
Ja. Es gibt schöne Dinge, aber es gibt auch nicht so schöne Dinge. Aber das ist ja das Interessante aus zwei Kulturen, immer das Gute mitzunehmen. Also wie gesagt, mit 11 habe ich ja schon gemerkt, okay, eine 11-Jährige in Vietnam kann quasi schon sehr, sehr viele Dinge schon alleine machen. Ne? Also sei das jetzt wirklich von selbst kochen oder selbst wirklich zur Schule gehen bis hin zu selbst Sachen erledigen und so weiter und so fort. Vielleicht hat sich das jetzt auch verändert, jetzt nach über 20 Jahren, dass ich hier lebe. Aber damals, ja, habe ich mich schon gewundert, dass ich gesagt habe, oh krass, okay, als 11-Jährige habe ich schon viel Verantwortung übernommen.
Ich finde das so witzig, dass du das sagst. Ich bin ja in Deutschland geboren, aber habe vietnamesische Eltern und die haben aber trotzdem dieses Mindset der Selbstständigkeit, weißt du, sehr gut übermittelt bekommen, teilweise auch sehr übertrieben mitgegeben, sodass also dieses ganze, dieses Haushalt schmeißen als kleiner Würmling, weißt du, mitarbeiten, kochen können, sich aber auch um den Papierkram der Eltern zu kümmern, das war für mich ja total normal, ne? Und auch so, okay, ich habe ein Problem, ich habe irgendwie schiefe Zähne, ja gut, wie löse ich jetzt das Problem? Ich rufe jetzt den Zahnarzt an, so als kleiner Würmling, und frag mal, ob ich eine Zahnspange bekommen könnte, weil ich habe ja gesehen, dass meine Freunde sowas haben, weißt du, so dieses,
das war ja dabei cool.
Das ist für uns selbstverständlich, aber ich habe dann auch früh gemerkt, das ist gar nicht so normal und das ist ein riesen Vorteil, diese unglaubliche Autonomie und Selbstständigkeit schon von vornherein mitzubringen. Und jetzt frage ich mich, inwiefern hat es dir jetzt in der Selbstständigkeit und in der Gründung geholfen? Weil ich kann mir vorstellen, selbstständig zu sein und jetzt dann auch wirklich selbstständig zu arbeiten, passt doch eigentlich ganz gut, oder?
Ja, das denkt man immer, ne? Aber eigentlich hatte ich gar nicht vor, mich selbstständig zu machen oder irgendwas zu gründen, weil meine Eltern, so wie viele anderen vietnamesischen Eltern, sind selbstständig, haben ihr eigenes Restaurant. Das heißt, von klein auf habe ich gesehen, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Ich habe das auch miterlebt. Das heißt, ich habe da das, was du meinst, ich habe da immer im Restaurant geholfen, ich habe am Wochenende immer gearbeitet, ich habe deren Papierkram auch immer gemacht. Und das hat mich so abgeschreckt, weil ich gesehen habe, oh mein Gott, sie arbeiten quasi von Montag bis damals haben sie am Sonntag gearbeitet und haben nicht wirklich eine Freiheit, ihr Leben zu leben, sondern es ist immer mit der Arbeit verbunden. Die konnten sich nie abschalten. Ich meine, du kennst es ja, die vietnamesische Kultur ist ja immer dieses Hardworking, ne, um das Beste für die Kinder anbieten zu können. Ich hab's für mich gesagt, so, nee, das will ich nicht. Und hab dann immer gesagt, so, nee, ich bleib lieber angestellt und hab da so, sag ich mal, mein Leben, ich kann das trennen, ich habe den Work-Life-Balance und das ist das, was ich wollte. Und es hat sich einfach so ergeben durch die Gründung der Community, dass ich dann halt einfach gesagt habe, okay, gut, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, es fühlt sich richtig an und ich kann auch Dinge anders machen als meine Eltern. So, ich habe das mir dann auch selbst zugesagt, dass ich gesagt habe, nein, ich werde jetzt nicht von Montag bis Sonntag arbeiten und keinen Urlaub nehmen und mich nicht abschalten können. Ja, es hat auf jeden Fall was zugute, dass ich früher selbstständig sein musste und zum anderen, dass ich auch selbst erleben durfte, wie das bei meinen Eltern war und was ich anders machen kann.
Cool. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur frischen Gründung deiner ersten GmbH in der Schweiz.
Dankeschön. Juhu, hurra. Danke.
Ling, erzähl uns doch mal so ein bisschen, gerne aus dem Nähkästchen, womit hast du gestruggelt? Weil das sind ja mehrere radikale Veränderungen, die du angegangen bist. Ne? Nicht nur der Sprung von der Anstellung in die Selbstständigkeit und in die Gründung, sondern auch die örtliche Veränderung. Weil du bist ja vorher Hamburgerin gewesen, wie ich. Weißt du, ich bin ausgewandert, du bist jetzt auch ausgewandert. Womit hast du gestruggelt? What happened?
Oh Gott, es gab so viel und es gibt immer noch so viel Struggles. Ich glaube, auch selbstständig sein, das wird ja ständig auf Instagram, auf LinkedIn, auf TikTok und Co. sehr romantisiert, dass man dann aufsteht, Sport macht, dann sein Chai Latte macht und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, bei mir hat natürlich auch noch den Umzug mit reingespielt, dass das eine sehr große Veränderung für mich war, aus Deutschland wegzuziehen und in die Schweiz zu gehen. In die Schweiz ist auch noch eine ganz andere Kultur. Das musste ich jetzt auch lernen, dass es die auch anders ticken. Und ich mit meiner offenen Art erstmal mich zurückhalten muss. Das ist so das Erste. Also diese kulturelle Veränderung ist extrem, vor allem auch für meine Firma, um einfach erstmal zu verstehen, wie ticken denn eigentlich meine Zielgruppe hier? Wie ticken denn die Kunden? Wie sind denn sie so drauf? Komplett anders als in Deutschland. Und davor habe ich ja wirklich nur mit Deutschen halt zu tun gehabt.
Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied? Weil du kennst jetzt einerseits den Vergleich Vietnam-Deutschland und jetzt aber nochmal Deutschland mit der Schweiz, weißt du, mit deiner Zielgruppe. Wenn du jetzt das in so drei Begriffen oder wesentlichen Unterschieden runterbrechen müsstest, was ist dir da aufgefallen?
Definitiv die Sprache. Mir wurde auf jeden Fall nahegelegt, Schweizerdeutsch zu lernen, weil sonst wirst du nicht ernst genommen, wenn du Hochdeutsch sprichst. Das war mir auch nicht bewusst und das auch zu verstehen, ne, das lerne ich ja jetzt auch gerade, die Schweizer auch einfach zu verstehen und zu respektieren, dass sie einfach ihre eigene Sprache haben. Das ist auch völlig okay. Dann natürlich das Thema Exklusivität, würde ich das einfach mal sagen. Das Schweizer da sehr sehr bedacht sind in der Auswahl von ihrem Umfeld. Das heißt, sie sind am Anfang sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, weil sie erstmal gucken muss, okay, wer ist denn diese Person und was macht sie und ist sie gut für mich? Also ich meine, einerseits finde ich super, dass sie dann sich so wirklich bewusst ihr Umfeld auswählen. Aber auch das, ne? Also man wird nicht direkt Best Friends mit ihnen. Das wird ja auch nicht sein. Aber ja, das ist das, was man auch sehr oft hört, dass Schweizer da ein bisschen zurückhaltender sind, wenn es darum geht, neue Personen ja in dem Kreis mit aufzunehmen. Und ja, das Dritte ist, glaube ich, ja, konservatives Denken, was immer noch stark ausgeprägt ist, definitiv, und auch in der Arbeitswelt. Und das, was ich jetzt schon rausgehört habe, es gibt natürlich einen kleinen Teil von HR, von Führungskräften, C-Levels, die sagen, ja, auf jeden Fall müssen wir da was ändern. Aber hier in der Schweiz sind vielen Themen, was in Deutschland ja eigentlich schon recht populär ist, noch gar nicht angekommen.
Zum Beispiel?
Also vor allem das Thema Employer Branding, Corporate Influencing, natürlich auch neue Technologien wie KI. Das ist, finde ich, irgendwie in Deutschland schon recht groß aufgezogen. Also man hört ja schon auch sehr viele Best Practice. Nur in der Schweiz ist das halt noch wirklich in den Kinderschuhen, habe ich zumindest so war, ist meine Wahrnehmung mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Schweizer sind, die auch im HR sind und das halt auch erzählt haben, ne, dass zum Beispiel eine HR-Software mit einer ATS-Anbindung gar nicht so selbstverständlich ist. Und in Deutschland ist es halt gang und gäbe.
Interessant, super, super interessant. Was ich mich jetzt frage ist, dein Motto ist ja HR, but make it cool, ne? Also HR nochmal neu zu denken, modern zu denken.
Ja.
Und diesen Leitgedanken hast du ja in Deutschland über dein Netzwerk sehr stark vertreten. Und das nimmst du jetzt ja auch mit, sage ich mal, in die Schweiz.
Ja.
Und was mich interessieren würde ist, was bedeutet für dich modernes HR? Und warum hast du denn das Gefühl, dass HR überhaupt diesen neuen Anstrich braucht?
Genau, also für mich bedeutet modernes HR zum einen, da beginnt es schon bei dem Mindset, dass wir viel mehr ausprobieren müssen, dass wir viel mehr neue Ansätze einführen sollen und zwar gar nicht mal nur in diesem HR-Bereich, sondern einfach nach links und nach rechts auch mal gucken. Also ich adaptiere sehr viele Ansätze aus Marketing, aus Sales, aus der IT. So, und das einfach mal über den Tellerrand zu schauen und zu sagen, oha, das ist da richtig gut, weil das sind ja auch Bereiche, die arbeiten ja auch natürlich mit Menschen, vor allem Marketing oder Sales, dass man dann sagt, so, das wäre eigentlich mal ganz interessant für HR auch mit einzubeziehen. Also zum einen, wie gesagt, neue Ansätze mit einführen und zum anderen Dinge auch mal umzusetzen.
Mhm.
Das ist aktuell so das Problem, was ich sehe, dass HR-Leute nicht genug proaktiv sind, das wirklich auch mal Sachen ins Rollen zu bringen, ins Doing zu kommen. Und das ist für mich auch das moderne HR-Mindset. Einfach aus diesem Silo-Denken rauszukommen, aus der Komfortzone. Klar, wir kommen aus einer verwaltenden Rolle und saßen immer an unserem Schreibtisch und haben Verträge geschrieben und so weiter und so fort. Jetzt heißt es aber, du musst Content kreieren, du musst raus, du musst dich mit Menschen unterhalten. All das, das erfordert schon sehr viel Mut und das erhoffe ich natürlich für die nächste Generation, die nächste HR-Generation, sage ich immer, dass sie das wirklich auch mal leben und das Ganze ja moderne zu gestalten. Und das ist für mich ein modernes HR.
Ist sehr interessant. Du weißt ja, ich komme ja so ein bisschen aus der Lumina-Ecke und schaue ja immer alles aus der Persönlichkeitsbetrachtung. Und wenn du mir jetzt sagst, wir haben ja so eine sehr administrativ lastige, verwaltende Rolle früher gehabt, ne? Das wäre ja, ich sag mal, so eine typische Persönlichkeitsbetrachtungsdimension im Sinne von detailorientiert, sorgfältig, ne? Im Diskmodell sagen wir auch so blau dazu. Und jetzt forderst du aber, wir brauchen mehr Initiativkraft, also Inspiration in Impulse setzen zu können. Wir brauchen dann aber auch, ich sag mal, die Umsetzungsfähigkeit, also die Dinge, selbst wenn sie technisch sind, mit zu begleiten als fachliche Ansprechpartner. Und da sind auch die HRler noch zu wenig drin. Hältst du es denn für realistisch, dass jetzt die alte HR-Generation diese große Transformation auch, also auch diese Identitätstransformation mitgeht? Und wenn ja, weißt du, wie soll das funktionieren? Wie geht das? Wie fördert man das?
Ja, das ist eine sehr große Herausforderung, sagen wir, das alte Mindset irgendwie zu verändern, vor allem die alte HR-Generation mitzunehmen. Und das heißt, die Aufgabe von uns, sowohl als HRler, aber auch, da sehe ich insbesondere jetzt bei dem C-Level, ihre Leute irgendwie emotional abholen, sie mitzunehmen, sie zu ermutigen,
Weil wie oft hören wir das ja, dass eine der größten Herausforderungen ist, ist die Positionierung von HR. Dass sie nicht einfach wertgeschätzt werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Keiner kümmert sich irgendwie um HR. Das ist dann so das Lustige. So, das ist irgendwie so das verlorene Kind in einem Unternehmen.
HR braucht auch HR.
Ja, total. Und dass man da auch mal HR entgegenzukommen und den einfach mal in die richtige Richtung zu schubsen. Weil nicht alle sind ja halt so proaktiv, sag ich mal, wie ich oder wie andere HR-Persönlichkeiten, die sagen, jawohl, wir packen das an, wir machen das jetzt einfach und gucken mal, ob das funktioniert. Das müssen wir auch natürlich bedenken. Stichwort ist ja hier auch die Vielfältigkeit und auch, sag ich mal, die introvertierten HR einfach mal mitzunehmen und sie zu zeigen, hey, das können wir gemeinsam angehen. Du bist nicht alleine, du musst es nicht alleine machen, sondern wir machen das gemeinsam und das klappt aber nur, wenn du auch offen dafür bist. Es geht ja darum, dass sie sich verstellen müssen in ihren Persönlichkeiten. Es geht nur darum, dass sie offen gegenüber neuen Dingen sein müssen.
Du hast gerade eben gesagt, so eines der größten Herausforderungen ist die eigene interne Positionierung von HR in der Organisation, im Unternehmen, also so das Standing von HR.
Ja.
Und ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht. Also ich erinnere mich so an ein Gespräch von vor 2 Jahren war das. Da hatte mir ein Geschäftsführer gesagt, du Thiela, HR kann man ja eigentlich nicht so richtig ernst nehmen. Das ist auch so ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und sind jetzt aber auch nicht die intelligentesten. Genau, es sind auch nicht so die intelligentesten Menschen, die da drin sind. Und ich habe immer wieder diese, und das ist nicht ein Einzelfall, ne, an O-Ton, das ich höre. Ich höre immer wieder so belächelnde Kommentare, wenn es um HR geht. Im Sinne von, das sind Leute, die ja eigentlich nur Administration machen. Also die Realität ist, einfache Arbeit machen, Dulli-Arbeit machen, aber auf der anderen Seite fordern wir seit Jahren, HR muss strategischer werden, HR muss Innovation mit vorantreiben, muss da auch, ich sag mal, technisch affiner werden, digital affiner werden und. Wie stehst du dazu? Also zu all diesen, ich sag mal, Vorurteilen, teilweise aber auch belächelnden Einstellungen gegenüber HR und was glaubst du, was daran ist wahr und wie kann sich HR auch davon lösen? Und wirklich cool und modern sich jetzt aufstellen.
Ja, also ich glaube, was wahr daran ist, dass HR noch zu wenig strategisch unterwegs ist. Das heißt, noch viel zu wenig mit Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten. Weil wir arbeiten natürlich in einem Umfeld, wo eher weiche Faktoren gegeben sind. Wir arbeiten leider nicht im Sales oder Marketing, wo du harte KPIs hast, wo du sagen kannst, so, pass auf, wir setzen das so um, dann hast du XY% an Steigerung und das wirkt direkt an die operativen Arbeit. Das ist bei uns so gesehen nicht direkt sichtbar. Langfristig kannst du das natürlich auswerten lassen, aber in dem Moment nicht möglich. Und dann ist natürlich die Frage hier, okay, was hilft uns HRler denn, genau das zu erreichen? Und deswegen ermutige ich ja immer wieder HRler, dass sie viel mehr mit KI-Tools arbeiten müssen. Weil das ist das, was uns auch helfen würde, im Hintergrund die Daten zu sammeln. Jegliche Daten von Mitarbeiterstimmung, von Krankheitsquote und so weiter und so fort. Und das wertet für uns ja auch automatisch aus. Dann kannst du dir einfach easy ein Dashboard aufbauen, gehst du damit auch mal zum C-Level und sagst, okay, pass auf, ich möchte gerne euch was zeigen und ein paar Zahlen mal vorlegen. Und auch da, ne, dass wir viel selbstbewusster da an die Sachen rangehen müssen. Das ist der Punkt, natürlich. Ich sage immer so aus der Psychologie von der Kindheit, klar, wenn du als Kind immer die ganze Zeit hörst, dass du nicht gut genug bist oder wie auch immer, dann manifestierst du das und dann glaubst du auch daran. Und ich glaube, das ist ja auch der Knackpunkt. Klar, HR wird immer unterschätzt und das wird auch so seit Jahren schon so gelebt und das wird immer weitergegeben, ne? Das weiß ich nicht, an die Nachfolge und dann hast du halt natürlich als HR direkt das Bild so, ja, okay, ich werde hier eh nicht ernst genommen, also, boah, warum muss ich mich dann überhaupt noch um irgendwas machen?
Das ist so ein bisschen wie so generational trauma, das du gerade so ansprichst, ne? Generation
total.
An HR, das jetzt so einen Selbstwertknacks mit sich genommen hat und davon sich auch nicht mehr erholt. Und ich frage mich, wenn wir das mal wirklich aus dieser psychologischen Sicht betrachten, denkst du, HR, wenn wir das jetzt mal so als fiktive, große Persona sehen, ja, als wäre das so ein Mensch, hat ein Selbstwertproblem durch diese vielen, ich sag mal, Vorurteile und gemeinen Kommentare?
Auf jeden Fall. Ich sag auch, nimm mal ein bestes Beispiel, setz mal einen Sales-Mensch und einen HR-Mensch nebeneinander. Und wir wissen alle, Sales-Abteilungen sind einfach, ja, das, so sind sie halt. Sie sind selbstbewusst, sie wissen einfach ganz genau, dass ihre Arbeit viel, viel mehr Wert haben. Weil das wird denen ständig gesagt. Es wird, ich meine, wie viele Kick-off an Sales-Veranstaltungen gibt es denn? Dann werden die gefeiert und so weiter und so fort. Es ist ja auch mega, also es ist auch mega, so muss es auch sein. Und da denke ich mir nur so, ja, warum können wir das auch nicht für HR machen, dass wir auch mal die Erfolge feiern dürfen? Wie viele Leute wir eingestellt haben oder was für eine geringe Fluktuationsrate wir haben oder. Es gibt sicherlich halt genug Sachen, die man sagen kann, so, ja, das ist die Arbeit von HR und von niemandem sonst. Und auch da, ne, dieses Selbstbewusstsein zu haben, das kannst du nur machen, wenn du das bei den anderen das siehst, wenn andere Leute das vorleben. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, daher will ich eine Community erschaffen, wo wirklich moderne, mutige HR-Leute drin sind, die das vorleben. Das sind alle für mich Vorbilder, nichts anderes. Vorbilder, die da drin sind, die dann halt anderen zeigen und sagen, hey, pass auf, es gibt da draußen so eine Gruppe, die machen das schon. Und was die können, könnt ihr da auch.
Es klingt so ein bisschen für mich, als würdest du jetzt auch so sagen, eigentlich braucht HR, um auch diese moderne Positionierung für sich auch zu verwirklichen, nochmal so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Und du, ich sag mal, du gehst da so mit ein paar Ansätzen rein, dass du sagen, hey, wir müssen erstmal gute Role Models haben, die diesen mutigen, modernen Spirit vorleben. Aber dann muss auch jeder und jede Einzelne an sich selbst arbeiten. Ne, weil diese Verunsicherung oder dieses, meine Arbeit ist ja eigentlich nicht so wichtig wie, ich sag mal, businesskritische Sales-Aktivitäten und, weißt du, dieses sich selbst kleiner machen, sich selbst unsichtbarer machen, sich selbst nicht den Raum einzunehmen, der nötig wäre, um HR wichtig zu machen, das ist ja das, was passieren muss. Also dieser Mindset-Shift durch Persönlichkeitsentwicklung, durch persönliches Wachstum und dann auch wirklich diese fachlichen, strategischen Rollen einzunehmen. Weil ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt. Seit Jahren sprechen wir von einer riesen Latte an Anforderungen, die HR zu leisten hat. Aber wir gucken jetzt mal in der Praxis auf dem offenen Feld, warum passiert es nicht? Weil da auch die Begleitung bis dahin fehlt. Ne? Also diese Mindset-Transformation auch und dieses Hinbewegen dahin. Ich glaube, das soll ja dein Netzwerk auch als Antwort bieten. Ne? Also diesen Wandel mitzubegleiten.
Genau das ist das, was du meintest, weil da haben wir auch wieder den Punkt, HR braucht wiederum ein HR, damit sie sich auch darum kümmern kann, weil ich meine, klar, du hast sowieso in deinem Alltag schon so einen hohen Workload, da kommst du nicht auf die Idee, dir erstmal selbst so einen Persönlichkeitsentwicklungsworkshop irgendwie mal zu buchen oder auf die Idee allein zu kommen, ne? Weil du bist alleine in deinem Bubble mit dir selbst. Da wird dir jetzt niemand zu dir kommen und sagen, ach hier übrigens, finde es schon mal ganz gut, du machst also gute Arbeit, aber du kannst mal zu einem Workshop gehen, ich schicke dich dahin. Das machen die wenigsten Manager oder C-Levels, die dann halt wirklich zu ihrem HR gehen und sagen, du hast Potenzial, kannst dir ruhig selbstbewusster sein. Und genau das ist das, was ich auch erreichen will, ne? Diesen, ich sage mal, HR-Rebranding zu schaffen und sich mal komplett nur auf HR sich zu konzentrieren.
Du sprichst ja tagtäglich mit zig und hunderten HR-Lern aus deiner Community, Ling. Was sind denn noch weitere Herausforderungen, die du immer wieder aufschnappst? Also sowohl jetzt im deutschen Markt, sag ich mal, aber jetzt auch zunehmend im Schweizer Markt. Was sind so Beobachtungen von dir, was immer wieder hochkommt?
Dass zum einen sehr viele Anforderungen an HR landen, allein durch die ganzen digitale Transformationen. Das entwickelt sich so schnell, das heißt, HR hat jetzt auf einmal so ein Skillset, das ist einfach unmöglich, diese ganzen Skills so schnell anzulernen, weil sie ja auch zum anderen auch einen hohen Workload haben. Das ist auch einer der Punkte, wo viele HR-Leute sagen, wir würden gerne was verändern, aber wir sind so ausgelastet und zwar über 100%. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, weil es halt nicht gesehen wird, da mal vielleicht ein, zwei Personen mehr einzustellen für eine HR-Abteilung, damit man sich ja auch um bestimmte Themen sich kümmern kann. Ne? Meistens, ich meine, in den KMUs hörst du ja sehr oft, dass es dann nur ein One-Woman- oder One-Man-Show ist. Das ist nicht möglich, die ganzen Themen, die da draußen sind, noch mit einzubeziehen. Also Emil, du machst wirklich so ein bisschen Recruiting, ein bisschen Employer Branding, dann machst du ein bisschen hier LinkedIn, aber auch LinkedIn, also auch als das Thema Corporate Influencing, das ist eigentlich schon fast ein Vollzeitjob. Das muss eigentlich viel, viel mehr breiter aufgestellt werden, die HR-Abteilung.
Was würdest du denn hier KMUs empfehlen? Weil viele meiner Kunden sind ja auch in diesem Bereich, ne? Und die haben auch entweder Mitarbeitende, die HR noch so nebenbei geerbt haben, weißt du, on top noch machen. Oder bestenfalls, weißt du, eine Person, die sich dafür gesondert kümmert. Aber was würdest du KMUs mitgeben? Warum ist es sinnvoll, für HR auch Kapazität einzuräumen? Und wenn du jetzt als Geschäftsführerin jetzt auch, ne, weil du jetzt auch ja CEO bist, in welche HR-Rolle würdest du als erstes investieren, wenn du eine KMU hättest?
Ja, definitiv eine HR-Rolle, die sich um die Mitarbeitenden kümmern im Sinne von das Thema Retention. Ne? Es ist natürlich ein sehr breit aufgestelltes Wort, Retention. Darunter fallen natürlich jetzt nicht nur irgendwelche coolen Benefits, sondern eher das Thema auch Employee Wellbeing, dann Weiterbildung, aber auch das Thema Umschulung. Das ist ja auch ein großes Thema, wo man dann halt wirklich sagt, okay, da müssen wir wirklich mal ransetzen. Development, also all das, das fließt ja damit rein. Und das ist für mich erstmal die wichtigste Rolle überhaupt, weil wenn du die Leute nicht halten kannst und nur damit beschäftigt wirst, neue Leute zu hiren, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Das ist so eigentlich das Ziel jedes Unternehmens sein, die besten Talenten zu halten und ihre Potenziale auch zu entfalten und denen mal einfach ein Umfeld zu geben, wo sie wachsen können. Ist für mich das Wichtigste erstmal, bevor man sagt so, ja, okay, jetzt müssen wir irgendwelche fancy Kampagne machen oder wir müssen hier tausende KI-Tools einsetzen. Das ist nicht sinnig.
Also so ein bisschen, was du sagst, ist nicht zu viel, sich im Außen zu orientieren, also die Marketingkommunikation, Kampagnen zu verbessern, ne, irgendwelche Tools von draußen, Innovationen ins Haus reinzuholen, sondern stabilisiert euch erstmal von innen. Also die tollen Talente, die ihr schon gefunden habt, stabilisiert sie, haltet sie, bindet sie, ne, und das kostet nun mal Zeit und Geld. So Zeit bedeutet immer Geld. So, und investiert in diese Mitarbeitenden, dass sie sich zugehörig fühlen und auch gerne jeden Tag, ich sag mal, beisteuern wollen. Und allein dieses einfach mal gerne da sein und beisteuern wollen, ist ja auch schon ein Akt an sich, weißt du, das herzustellen.
Ja, und das wird immer als sehr selbstverständlich schon angesehen. Naja, Mitarbeiter sind ja da und sie können ja froh sein, weil sie ja Arbeit haben. Nee, also habt ihr aber schon mal anders überlegt, was wäre, wenn keine produktive oder gute Mitarbeitenden bei euch im Unternehmen gibt? Dann könnt ihr auch gar nicht wachsen. Dieses Mindset müsste eigentlich vorhanden sein und nicht irgendwie die Menschen als, auch in dem Fall Ressourcen zu sehen, als ersetzbare Ressourcen vor allem. Das ist, ich sage mal, das ist sowas von 2001.
Willst du, lieber Zuhörender, aus 2001 sein? Nein, willst du nicht. Komm in 2024 an.
So nämlich.
Okay, ich verstehe. Okay, sehr, sehr interessant. Nochmal, wenn wir jetzt so den Blick Richtung moderne HR nochmal werfen sollten, ja, und nehmen wir mal wirklich diese Forderung, die ich schon seit jeher mitbekomme, HR muss digital affiner sein, also muss auch so eine Data Literacy aufbauen, ne? Also mit diesen Daten, mit den Tools richtig umgehen können. Was würdest du der HR-Abteilung, aber auch vielleicht dem Geschäftsführenden mitgeben und sagen, das müsst ihr tun, damit das gelingt?
Ja, da setzt man eigentlich schon bei der Befähigung der Leute ein. Das heißt, es müsste von dem Unternehmen kommen, dass die dann auch sagen, okay, wir müssen unsere Leute befähigen, weil wir kennen das alle. Weiterbildungsbudget ist auch gefühlt nicht vorhanden, also nicht nur für HR, sondern für alle. Und wenn, dann ist das halt wirklich auch nicht zukunftsorientiert. Das sind dann immer diese typischen aus irgendwelchen Fortbildungskataloge. Und da mal vielleicht, sag ich mal, ein Review zu machen und zu sehen, bringt das überhaupt was für uns? Was sind denn überhaupt die Future Skills, die wir für unser Unternehmen brauchen? Also da fängt es ja halt von ganz am Anfang an im Sinne von, das ist die Mission. Was ist denn unsere Vision? Was ist denn so für 2030 denn angedacht? Wie müssen wir uns dahin entwickeln und wie müssen wir unsere Leute dahin entwickeln? Und da zum Thema digitale Skills, das ist ja auch einer der Future Skills. Da muss man halt ansetzen, ne? Und auch die Leute motivieren und auch genug Angebote dann auch zur Verfügung stellen. Ich kenne ja viele Unternehmen, die gehen ja schon wirklich mit sehr guten Beispielen voran, wie die holen da irgendwelche Prompts, Experten rein und dann gibt's dann halt wieder so Learn-and-Play-Formate. Und genau sowas brauchen wir, um das auch mal zu fördern und einfach zu zeigen, hey, das ist nicht was Schlimmes, dass wir jetzt quasi in diese Digitalisierungswelt leben, sondern es hat einfach nur eine gute Bedeutung für dich und da müssen wir ran.
Das betrifft ja nicht nur HR, sondern eigentlich jede Fachabteilung, weißt du? Wenn du komplett in so einem reaktiven Modus bist und die ganze Zeit eigentlich nur im operativen Geschäft eingespannt bist und reagierst und arbeitest und arbeitest und arbeitest, es ist so, so schwierig, ich sag mal wirklich kritische, zukunftsrelevante Innovationen, wie zum Beispiel in Form eines KI-Tools, das deine Arbeit und auch dein Geschäftsmodell verändern und transformieren soll, in dein Daily Doing zu integrieren. Einfach mal so nebenbei. Du hast dafür gar keine mentale Kapazität, um das zu tun. Ja, genau. Ich merke das ja schon. Ich würde mich ja schon auch als, ich sag mal, change-affin bezeichnen, also veränderungsliebend, sage ich mal. Ich bin sehr offen gegenüber Veränderungen und ich spiele sehr, sehr gerne mit Veränderungen rum. Aber ich merke selbst, wenn ich gestresst bin, mache ich dicht. Dann möchte ich bei meinen bewährten Methoden und Ritualen bleiben. Und das verstehen viele Menschen und viele Unternehmen, glaube ich, auch nicht, dass wir, um Innovation treiben zu können, Kapazitäten brauchen und dass wir eben auch das den HR-Abteilungen einräumen müssen, wenn wir wirklich, wirklich wollen, dass HR sich transformiert, strategischer wird und auch digital affiner wird. Würdest du dem so zustimmen?
Ja, also Zeit und Raum, ne, das ist ja das Wichtigste, bevor man sagt so, okay, ja, viel Spaß, jetzt müsst ihr auf jeden Fall anfangen, euch damit zu beschäftigen. Ja, wie denn, wenn man keine Zeit dafür hat? Also wenn man dafür nicht die Zeit bekommt und auch dieses Erlaubnis, ne? Also bei vielen ist ja so gesetzt, ja, das kannst du auch außerhalb deiner Arbeit machen. Nee, das würde halt so nicht funktionieren. Und du musst auch irgendwie schaffen, die Leute intrinsisch zu motivieren, das auch wirklich zu machen. Da fängt es halt wirklich von ganz am Anfang im Sinne von, erklär doch den Leuten, warum sollen sie das machen? Sie müssen also einfach das Warum verstehen, bevor es irgendwann einen Klick macht und die Leute sagen, stimmt, das macht ja auch Sinn, warum ich das machen muss. Und dann dafür wirklich Zeitblöcke zu schaffen, das habe ich ja bei der Suppliance auch, also bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ja auch gesagt, also von der HR-Sicht, dass ich sage, hey, ihr habt dafür bestimmte Zeitfenster und ihr könnt das nutzen, um euch einfach weiterzubilden und euch zu inspirieren. Und unsere IT-Leute zum Beispiel haben halt wirklich komplett gesagt, okay, Freitag von 14 bis 16 Uhr, wir sind einfach nicht verfügbar, weil wir gerade da in unserer Fortbildungszeit sind. Und da können sie einfach sich austoben. Sie können dann halt an irgendwelche Kurse sich teilnehmen, sich gegenseitig auch einfach mal Workshops halten, also Peer-to-Peer-Learning. Und das, genau das müssen viel, viel mehr passieren in dem Unternehmen.
Mhm. Was würdest du sagen, diese Silos, die wir eben angesprochen haben, ne? Silo HR, das so sein Süppchen bräut und Silo Fachabteilung und Führungskräfte aus den Fachabteilungen, vielleicht auch aus den technischen Abteilungen, IT-Abteilungen, die ihre Süppchen kochen. Wie schaffen wir es, dass sich hier die Silos und die verschiedenen Teams, sage ich mal, annähern und auch Brücken zueinander schlagen, ne, um sich auch gegenseitig zu unterstützen in dieser gesamtheitlichen Transformation von der Organisation?
Ja, ich glaube, eine der Herausforderungen, um überhaupt die Leute zusammenzubringen, die Schnittstellen zusammenzubringen, ist jetzt natürlich durch die hybride Arbeitszeit, dass man sagt, okay, ich glaube, es ist einfacher, wenn man sagt, vor Ort die Leute zusammenzubringen durch irgendwelche Eventsformate oder ja, irgendwelche Blind Dates, Lunches oder, ist es, glaube ich, echt easy, dass man in Gespräch kommt, dass man da Austausch und einfach gegenseitig die Herausforderungen erzählt. Ne? Allein das, man wechselt dann auch dadurch zusammen. Das ist so, offline ist es easy. Da bin ich immer noch am Überlegen, wie schafft man denn diese Brücke online? Dass die Leute, natürlich, sobald du halt in deinem Tunnel bist, vor allem online, da kommst du jetzt nicht auf die Idee zu sagen, ah ja, ich rufe einfach mal Kollegen XY an. Oder wenn du eine Benachrichtigung bekommst und wegen, ja, jetzt kannst du dich mit XY connecten, dann klickst du das einfach weg. Es ist ja easy. Es ist, man sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit für. Ja, das ist auch gerade, glaube ich, noch so eine offene Frage, wo ich für mich dann auch jetzt gerade überlege, was gibt es denn alles, damit es noch besser funktioniert, vor allem online. Dass die Leute nicht auseinander leben, ist vor allem die Schnittstellen, dass man sich nicht entfremdet. Wie kriegt man das dann hin in der Online-Welt?
Vor allem, wenn man ja eigentlich keine realen Ziele gemeinsam hat, weißt du? Keine gemeinsamen Projekte. Ich finde es extrem schwer, dann, ich sag mal, von sich heraus, wir alle sind ja schon überlastet in unseren Tätigkeiten, oftmals in Organisationen. Warum sollte ich überhaupt den Schulterschluss zu HR
suchen, ne, und ja, nicht dieses gemeinsame Why zu finden und dann noch einen Schritt weiter zu gehen und diese zwischenmenschliche Beziehung mal zu betrachten. Wie kann man auch eine gemeinsame Sprache sprechen? Das ist was ich immer wieder beobachte, dass HR und auch zum Beispiel jetzt mal IT, ja, nehmen wir mal diese beiden Kontrastabteilungen miteinander, dass die nicht die gemeinsame Sprache sprechen, dass sie so ein bisschen gefühlt auch aneinander vorbeireden, weißt du?
Ja.
Was würdest du sagen, wie schafft man denn so einen Common Ground? Hast du das auch so erlebt, dass es schwierig ist in der Kommunikation schon allgemein?
Ja, auf jeden Fall. Das beginnt ja schon damit, dass man die Fachsprache nicht spricht. Ich glaube, wo ich eine Fachsprache raushaut und man das schon selbstverständlich, man ist ja in seinem Bubble, dass man davon ausgeht, dass andere Menschen das ja automatisch verstehen, genauso andersherum wie IT oder aus dem Marketingbereich. Und ich glaube, da bewusster zu sein in seiner Sprache ist unglaublich wichtig und auf sein Gegenüberstehenden sich auch irgendwie anzupassen. Also gar nicht mal Richtung soziale Erwünschtheit oder sowas, ne? Sondern anzupassen im Sinne von bewusst zu sein, wer steht denn mir gegenüber, von wo kommt er, aus welchem Fachbereich kommt er und einfach mal vielleicht mal nachzuempfinden, okay, wie muss ich denn mit dem Mensch kommunizieren, damit er mich auch versteht? Also wer empathischer sein. Ich glaube, das vergessen wir natürlich auch immer in unserem Alltag, wenn man so beschäftigt daran ist. Und das wünsche ich mir zumindest für die Zukunft, dass wir da bewusster in dem Umgang mit den Menschen haben.
Ich würde ja fast behaupten, korrigiere mich, wenn ich da komplett falsch liege, aber HR bringt ja eine Grundempathie mit. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen pauschalisieren darf. Weißt du, HR ist ja schon empathisch. Das heißt, das bringen sie schon ganz natürlicherweise mit. Ich glaube, herausfordernder wird es dann eher, wenn HR zum Beispiel mit der Geschäftsführung spricht. Sagen, wie kann ich jetzt eigentlich die Sprache des Geschäftsführenden sprechen, um diese, ne, diese strategischen Themen und diese Platzierung überhaupt einnehmen zu können. Das bedeutet, dass ich mit dem Geschäftsführer sehr, ich sag mal, auf den Punkt kommen muss, ne? Klare Ziele formulieren muss, dass ich irgendwie, ich sag mal, diese Ergebnisorientierung so ein bisschen hochfahren muss, ne, damit er mich auch ernst nehmen kann. Weil was passiert? Wir sehen das immer wieder im Haifischbecken oder allgemein unter so ergebnisorientierten Persönlichkeiten, die nehmen ja andere Persönlichkeiten auch schnell nicht ernst, wenn du nicht, ich weiß, so super präzise versiert auf den Punkt kommen kannst. Das ist auch so ein, so ein auf Augenhöhe. Wie komme ich überhaupt erstmal auf Augenhöhe als HR?
Ja, und das hat ja auch was mit Kundenorientierung zu tun, finde ich, weil als HR, so gesehen, habe ich ja mal eine Dienstleisterrolle und da mal vielleicht meine Kunden zu verstehen, wie ticken die denn? Also, ne, einfach eine Zielgruppenanalyse so gefühlt zu machen, um dann zu verstehen, ah, okay, mit dem muss ich also so und so umgehen, damit wir miteinander zurechtkommen.
Ja, finde ich mega.
Aber ich meine, das kannst du ja am besten erzählen bezüglich die ganzen unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und wie man damit umgehen kann, ne? Und auch da.
Ja, ich glaube, da müssen alle Parteien lernen, weißt du, voneinander und auch im Umgang miteinander. Einerseits auf Entscheiderebene, was ich immer wieder so mitgebe. Entscheiderebene ist ja oftmals sehr, sehr schnell, auch von der Geschwindigkeit, weißt du, Hauptsache schnell zum Ergebnis, sage ich mal. Nicht zu viel Zeit vergeuden, um jetzt die Beziehung aufzubauen, zu Smalltalken. Lass uns mal bitte auf kürzesten Wege zum Ziel kommen. Und hier auch zu sagen, hey du, HR und auch das Thema People ist etwas, was Zeit braucht. Eine Kultur kannst du mal nicht schnell erreichen.
Nein.
Retention kannst du mal nicht schnell fixen als Zahl, sondern das ist ein Prozess.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite aber auch zu sagen, hey, liebe HR, Empathie ist mega, mega gut, aber im Zweifel, wenn es auf Entscheiderebene geht, zählen eben die Argumente, zählt die Konfrontations- und Konfliktbereitschaft und zählen die Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, do the homework, weißt du, so mach einen guten Prep und mach einen guten Pitch und dann wirst du aber auch mit guten Argumenten durch die Tür kommen. So, das ist, glaube ich, das, was so immer wieder hochkommt.
Auf jeden Fall.
Ling, ich würde jetzt gerne so die restliche Zeit nutzen, um mal den Schwenk zu KI in HR zu machen. Das hast du eben ja schon mal angesprochen, dass du es extrem wichtig empfindest, zunehmend KI im HR zu nutzen und dass du es auch als Chance siehst. Ich habe jetzt mal eine Hypothese mitgebracht und zwar, nicht KI wird die Arbeitswelt verändern, sondern HR. Die Herausforderung hier liegt in der Anwendung. Das hast du heute schön in deinem LinkedIn-Post geschrieben.
Ich dachte gerade so, hä, das kenne ich.
Copycat, ich habe sie an der Stelle mal kopiert, weißt du, und konfrontiere dich gleich mal damit. Wie stehst du dazu? Also das fand ich total interessant zu sagen, nicht KI wird die Veränderung und die Disruption bringen, sondern eigentlich liegt es hier in der Hand von HR.
Ja, Das war gestern auf jeden Fall eine sehr, sehr inspirierende Veranstaltung. Und als ich diesen Satz gehört habe, aufgeschnappt habe von einem der Speaker, habe ich mir gedacht, das bringt das auf den Punkt. Klar, man hört ja immer noch kritische Stimmen, und zwar sehr viele aus dem HR-Bereich, dass ja, was wenn die neue Technologien ja alles automatisieren, was bleibt für uns überhaupt noch übrig an Jobs? Und da werden doch die ganzen Jobs wegfallen, wenn, sag ich mal, Recruiting-Prozesse automatisiert werden kann, wenn bei einem Bewerber eine KI dir die Entscheidung auch abnehmen kann, auch das ist möglich. Da sage ich immer so, erstmal, das haben die Leute ja auch früher, als die Eisenbahn erfunden wurde, dass die alle arbeitslos werden und die Jobs wegfallen. Ist ja nicht so. Wir wurden, also weder wurden wir arbeitslos, noch wurden wir dümmer. Das gab es ja auch in diesen Statements von damals. Sondern es heißt einfach nur, durch die neue Technologien haben wir wieder mehr Zeit für sinnvollere Arbeit. Im Sinne von, wir sollten die Technologien nutzen, damit alle diese ganzen wiederkehrenden Aufgaben erledigt werden, sodass wir da wirklich nicht mehr unsere Zeit da rein investieren, sondern mehr in das Thema Mensch. Und deswegen passt der Spruch ja ganz gut. Es ist nicht KI, das was verändert, sondern es ist wirklich auch der Mensch. Sei es jetzt HR oder halt aus anderen Abteilungen. Auch da kann man darauf abspielen. Aber in dem Fall, weil wir das jetzt auch über HR dann reden, da findet die Veränderung statt. Und KI sollen wir nur als einen Co-Pilot, als einen Sparring-Partner sehen. Das ist ja so gesehen ja unsere Hilfe zu einer größeren Veränderung der Arbeitswelt.
KI ist halt nach wie vor ein Tool, ein Mittel zum Zweck. Ne? Und wir müssen uns immer wieder dem Zweck bewusst werden. Ich habe ja damals die Human-Friendly Automation-Wertecharta mitentwickelt. Das ist ja für mich KI-basierte Automatisierung, die menschlich und menschenfreundlich gestaltet werden soll. Und wir haben damals auch immer gesagt, die KI-Ära bedeutet nicht eine technologische Ära, eine technologische Transformation, die im Vordergrund steht, sondern geht vor allem mit einer Requalifizierungsära einher. KI bedeutet Requalifizierung. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, die HR-Mitarbeitenden fürchten jetzt um ihre Stelle, ja, und sagen so, wenn diese Recruiting-KI jetzt zum Beispiel meinen Job in Gänze übernehmen kann, was soll ich dann überhaupt noch machen? Dann frage ich mich auf der anderen Seite, welche Skills hast du heute, die in der Zukunft noch relevant sind? Inwiefern musst du dich verändern, dass du keine Angst haben brauchst? Weißt du, was ich meine? Wie kannst du dir diese Confidence, dieses Selbstvertrauen aufbauen, dass du nie Angst haben musst, arbeitslos zu werden?
Genau.
Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen arrogant, weißt du? Aber ich merke gerade jetzt auch so in der Selbstständigkeit, ich habe so viele Skills aufgebaut in kürzester Zeit und das geht auch schnell, ne? Also so innerhalb bis eineinhalb Jahre. Vielleicht bin ich auch komplett realitätsfremd und weiß nicht, dass die KI auch mich automatisieren kann. Aber ich würde sagen, weißt du, ich habe gar keine Angst, dass jetzt irgendwie eine KI kommt und mich jetzt obsolet macht. Warum? Weil ich in die Beziehungsfähigkeit vertraue, weil ich in dieses holistische, vernetzte Denken vertraue, weil ich in die Kreativität vertraue, weißt du, weil ich in so viel mehr vertraue als das, was die KI heute abbilden kann oder auch in Zukunft abbilden werden kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Und genau das ist das, weil ich meinte auch letztens bei einer Konferenz, wo ich auch um das Thema da aufgegriffen habe, dass letztendlich die finale Entscheidung trifft mir noch der Mensch. Das heißt, du überprüfst ja trotzdem die Qualität einer KI, die Arbeit von einer KI. Und natürlich, es entwickelt sich daraus neue Jobs, wie du es meinst, auch neue Skills und so weiter und so fort. Und wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann wirst du irgendwann irrelevant. Dann trifft es auf jeden Fall zu. Aber weil du nicht bereit bist, um dich neu anzulernen, neue Sachen anzueignen, sowas auch mit dem Internet. Ich sage auch immer so, früher war es bestimmt auch so, als das Internet dann so am Kommen war, dass alle dann halt sich gedacht haben, so, das war's jetzt. Aber es hilft uns ja nur weiter. Also das hilft ja nur der Menschheit, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir noch schneller, noch besser, noch effektiver, noch produktiver arbeiten. Und genau diesen Ansichtspunkt müssen wir uns eher mehr für uns sehen, als dass wir sagen, ja, nee, also das nimmt uns den Jobs weg.
Ich stelle mir auf der anderen Seite es aber auch super herausfordernd vor, wenn ich mich jetzt als Recruiter identifiziere. Ich mache das total gerne, diese CV-Unterlagen zu sichten. Ich mache das total gerne, dann diese Qualifizierung vorher, die Gespräche durchzuführen, die Verträge aufzusetzen, was auch immer, den ganzen Prozess ja zu begleiten.
Ja.
Um dann festzustellen, oh verdammt, da gibt es so eine KI, die macht das schneller, kostengünstiger und besser als ich. Ich bin nicht mehr gebraucht in dieser Rolle. diese Rolle, die Teil meiner Identität war. Das heißt, jede, ich sag mal, berufliche Transformation und auch eine Veränderung, die von außen kommt, also ein Druck, der von außen kommt, verursacht ja auch sehr viel, ich sag mal, eine existenzielle Identitätskrise, weißt du, zwangsläufig, ja, dass du jetzt sagst, hey, wer bin ich denn überhaupt und wie kann ich mich verändern, um wieder relevant zu werden, wenn ich jetzt kein Recruiter mehr bin, okay, was bin ich denn dann und was kann ich gut? Was war das denn im Recruiting-Prozess an Stärken und Präferenzen, die ich mit reingebracht habe und wie kann ich diese Stärken jetzt einfach transferieren, ausbauen, neue Fähigkeiten anlernen, um eine neue Jobrolle wahrzunehmen. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was jetzt eine Future-Role werden könnte in dem Prozess, ja, aber ich bin dann zum Beispiel der Career-Coach, weißt du, danach so für die ganze Candidate, also dass ich da auch wirklich in die Entwicklung der Menschen gehe und sie dann halte, schon binde ab dem Prozess des Recruitings. Ich spinne jetzt mal verrückt rum, weißt du, aber dass man dahin weiterdenkt.
Ja, genau. Also das ist ja der Punkt, ne? Dein Job wird sich ja weiterentwickeln. Ich meine, es gab jetzt vor 1-2 Jahren ja jetzt nicht mal den Job Prompt Engineer oder irgendwie sowas wie Responsible AI Beauftragte. Also das gab es ja alles. Es entwickelt sich aber aus dem alten Jobs. Es entwickelt sich nur weiter. Das ist ja wie die Evolution von der Menschheit. Wir entwickeln uns weiter, wir bleiben ja nicht stehen. Und genau das sollten wir wirklich für uns auch festhalten, dass wir jetzt nicht unser Ich verlieren dadurch, sondern wir wachsen einfach nur weiter mit der Technologie. Das ist das, was ich auch immer allen immer sage und erzähle, dass diesen menschlichen Touch niemals verloren gehen werden. Also auch im Bereich Recruiting, dass wir jetzt nicht vollständig mit einem kompletten Avatar sprechen werden. Natürlich in 10 Jahren, you never know. Die technische Grenze ist einfach unbegrenzt.
Fast ungedeckelt, ne?
Ja, ist wirklich so. Aber weil wir Menschen sind und wir Entscheidungen treffen können, müssen wir da eine menschliche Grenze setzen. Und da sage ich immer, die Grenze ist, dass eine KI niemals alleine eine Entscheidung treffen kann und darf, sondern das ist immer der Mensch. Solange das passiert.
Diese Aussage, Ling, diese KI kann niemals oder darf niemals, besser gesagt, eine Entscheidung treffen. Ich glaube, die muss man so ein bisschen runterbrechen, weil sie kann schon eine Entscheidung treffen. Und gerade wenn du jetzt mal Big Data heranziehst, sie kann sogar vermutlich teilweise unemotionalere, weißt du, unvoreingenommere und differenziertere und bessere Entscheidungen treffen als wir Menschen. Aber jetzt kommt eher dieser ethische und auch dieser Qualitätsanspruch. Sollte sie das denn, ne? Und ich bin jetzt keine Expertin, weißt du, ich bin mir sicher, da gibt es ganz, ganz viele schlaue Menschen, die sagen zu Recht, nein, sollte sie nicht. Und deswegen muss Mensch weiterhin relevant bleiben und diese Qualitätsinstanz darstellen.
Ja, genau, weil ich ja auch da sehe, dass diese menschliche Züge auf jeden Fall nicht verloren gehen darf, weil wir empfinden Emotionen, wir können halt ganz andere Sachen wahrnehmen als eine Technologie. Und das ist ja auch die, sag ich mal, USP von einem Mensch. Und das müssen wir uns zunutze machen, ne?
Und das ist, glaube ich, das Ding. Es gibt so einen schönen Satz: Take the robot out of the human.
Ja.
Weißt du? Und das Problem ist, wenn wir Menschen versuchen zu werden wie Roboter, indem wir auf der Arbeit keine Emotionen zeigen oder überhaupt uns spüren, weil wir super diszipliniert einfach nur versuchen, möglichst viel Output in der gegebenen Zeit, weißt du, an Input zu produzieren. Ja. So, wenn wir so denken, werden wir uns früher oder später obsolet machen, weil wir können nicht mit KI und Robotern konkurrieren, weißt du? Aber was du gerade gesagt hast, zu sagen, hey, was macht uns als Menschen aus? Wir fühlen, wir sehen zwischen den Zeilen, wir können Verbindung schaffen, wir können da, ich sag mal, wirklich menschlich stärken. Das ist das, worauf wir uns fokussieren müssen und worauf sich auch HR am Ende des Tages fokussieren muss.
Ja, definitiv. Und das lässt sich ja auch nur schlussfolgern, dass wir HR jetzt keine Angst haben muss, dass unsere Jobs wegbrechen, sondern dass wir uns einfach nur weiterentwickeln und daraus, sage ich mal, die nächste Stufe von HR sein wird.
Schön, sehr, sehr schön. Ling, wir kommen zum Schluss. Gibt es in dem Kontext, wir haben ja schon echt über viele Themen gesprochen, ich liebe das auch mit dir so von Thema zu Thema so ein bisschen zu springen, gibt es im Thema moderne HR und KI in HR noch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was dir noch wichtig wäre anzuführen?
Boah, ich glaube, wir haben so viel über Sachen gesprochen und auch so viele Themen aufgegriffen. Ich gehe gerade so in meinem Kopf einmal durch, was wir innerhalb von fast einer Stunde jetzt geredet haben. Ich glaube, natürlich, man kann es natürlich noch extremer ausreißen im Sinne von über Tools zu sprechen. Mhm. Das ist ja immer so die Frage, alle Fragen, wenn ich immer so über KI schreibe.
Welche Tools?
Ja, konkrete Handlungsempfehlungen. Hast du Tools? Ja, genau. Wie gut sind die dann halt zum Thema Datenschutz, die ganzen Richtlinien, die jetzt gerade in Europa rausgebracht wurden. Also das sind aber noch so viele Themen. Das ist jetzt nur bezogen auf KI und HR natürlich. Auch da sind halt noch so viele Themen, über die man sprechen kann. Aber ich glaube, so allgemein für ein grobes Bild, wo wir uns gerade befinden als HR und wo wir auch bald uns hin entwickeln werden. Ja, da habe ich jetzt keine Ergänzung.
Sehr, sehr schön. Meine Lieblingsabschlussfrage, Ling. Unsere Arbeitswelt wird ja immer digitaler, wird ja immer technischer und schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um mehr Menschlichkeit zu fördern. Wie sähe das aus?
Ich glaube, dann würde ich eine Sache direkt verändern wollen, und zwar das Thema Konkurrenz, dieses Konkurrenzdenken. Klar, das ist ja was Menschliches, ist gar keine Frage. Aber ich sehe es, also wenn man sich ständig diese ganzen Machtkämpfe und Neid und so weiter und so fort, die ganze Zeit in der Businesswelt das immer wieder aufgreifen, das bringt uns allen einfach nicht weiter. Und da gehe ich auch auf das Thema hier Female Empowerment. Das ist sehr, sehr schade, dass es immer noch so ist, dass wir uns Frauen denn nicht wirklich gegenseitig unterstützen, sondern dass es immer noch sehr viele Machtkämpfe gibt. Und da wünsche ich mir, dass wir, weil wir Menschen sind, dass wir uns einfach gegenseitig supporten und dadurch, ja, unsere Ziele auch erreichen. Klingt banal, aber das wäre schön, wenn wir keine Ellenbogenkultur mehr haben.
Das heißt, was du sagst ist, liebe Leute, die Welt wird schon immer komplexer und schwieriger durch Digitalisierung und Technologie. Lasst uns unser Leben doch nicht noch härter und schwerer machen, als es nicht ohnehin schon ist, indem wir in Konkurrenzdenken kommen. Fühle ich zu 100%. Ich werde jetzt demnächst nochmal eine sehr, sehr interessante Podcast-Folge zu Female Empowerment, wie es richtig geht, mit einer Gästin aufnehmen.
Oh, ich freue mich.
Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, weißt du? Nehme ich zu 100% so mit, Ling. Ich werde dann nochmal dich referenzieren in der Folge.
Yes.
Vielen Dank, dass du mein Gast warst, Ling. Vielen Dank für die vielen Einsichten. Vielen Dank für vor allem so deine praktischen Erfahrungen, was auch deine Community sagt, weil du heute auch als Sprachrohr hier sprichst. Wir haben sehr viel von dir lernen können. Danke, dass du da warst.
Oh, ich danke dir, liebe Thiela, für das tolle Gespräch. Also es kam mir gar nicht so vor, als hätten wir jetzt schon fast eine Stunde durch und es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber ich freue mich schon, die Folge dann selbst nochmal hören zu können.
Bis dahin, tschüss.
Bis dann, ciao.